Was ist Gemeinde für dich? Was heißt es, in einer Gemeinde mitzuarbeiten? Was sollte Gemeindearbeit sein? Und was macht eine gute Gemeinde aus? Gute Gemeindearbeit aus? Und die Frage im Umkehrschluss, gibt es dann auch sowas wie schlechte Gemeinde oder schlechte Gemeindearbeit oder nutzlose Gemeindearbeit oder schlechte Mitarbeit? Und darüber könnte man auch heute wahrscheinlich noch sehr gut diskutieren, sehr gut streiten. Und genauso ging es auch der Gemeinde in Korinth, an die unser Textabschnitt, den wir vorher gehört haben, geschrieben ist. Den ersten Korintherbrief, den schreibt Paulus, um auf Streitigkeiten, um auf Probleme innerhalb der Gemeinde in Korinth einzugehen. Und eins dieser Probleme war es eben, dass es einige Menschen in der Gemeinde gab, die eine falsche Vorstellung davon hatten, was es heißt, in der Gemeinde mitzuarbeiten, was eine Gemeinde ist, wie man mit Gemeindemitarbeitern umgehen sollte. Die ein falsches Bild von Gemeinde und Gemeindearbeit hatten. Und um das gerade zu rücken, schreibt Paulus diesen Textabschnitt. Und er zeigt in zwei Abschnitten, was Gemeindearbeit bedeutet. Ich habe das die drei Bs genannt, drei Bs in zwei Abschnitten. Gemeindearbeit ist bauen und Gemeindearbeit ist begründen und bewähren. Das ist es, was Gemeindearbeit ist, was Gemeinde sein soll, und das ist es, wonach sich dein Dienst, deine Mitarbeit in der Gemeinde hier ausrichten soll. Und was das konkret heißt, das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Zuerst, Gemeindearbeit heißt bauen. Ich lese nochmal die Verse in 1. Korinther 3, die Verse 9 und 10 vor. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus schreibt diesen Brief an eine ganze Gemeinde, an die ganze Gemeinde in Korinth, und es geht auch um Gemeinde als Ganzes. Und wie wir in Vers 9 lesen, hat Paulus die Gemeinde im Textabschnitt vorher mit einem Ackerfeld verglichen. Und in diesem Abschnitt wendet er sich jetzt einem anderen Bild zu, nämlich dem Bild von einem Bau, von einem Gebäude, an dem gearbeitet, an dem gebaut wird. Und er benutzt diese Bilder, um einerseits zu zeigen, was Gemeinde eigentlich ist, und um andererseits zu zeigen, was denn die Rolle von Gemeindemitarbeitern ist. Darüber gab es in Korinth Uneinigkeit. Es hatten sich verschiedene Gruppierungen gebildet, quasi Fanclubs von verschiedenen Menschen, verschiedenen Gemeindemitarbeitern, die im Laufe der Zeit in der Gemeinde in Korinth oder in ihrem Umfeld gewirkt hatten. Paulus, Apollos, Petrus und so weiter. Und diese Lager haben sich jetzt gestritten. Ja, wer ist denn besser von unseren jeweiligen Vorbildern? Aber das ist nicht der Zweck, dem Arbeit in der Gemeinde dienen soll, dem Gemeindearbeit dienen soll. Gemeindearbeit ist nicht dazu da und Mitarbeit, um sich selbst zu profilieren oder sich selbst über die Arbeit von anderen zu profilieren. Schau mal, in was für eine tolle Gemeinde ich gehe. Schau mal, wie toll unser Lobpreis ist. Schau mal, wie toll unsere Predigten, unsere Moderation, unsere Kinderstunden sind. Das ist nicht das Ziel von Gemeindemitarbeit. Während der Gemeinde mitarbeitet, ist Gottes Mitarbeit. Und das heißt, deine Arbeit in der Gemeinde und was auch immer daraus entsteht, darauf hast du kein Anrecht, weil es für Gott ist und es ist schlussendlich auch was Gott gehört. Das ist nicht dazu da, dass du dich selbst über andere stellst oder dass du den Fokus darauf lenkst, wie toll du bist. Da geht es um Gott. Und Gott ist auch der bestimmt, was passieren soll. Weil er ist der Bauherr dieses Gebäudes. Es ist sein Gebäude, es ist seine Gemeinde. Diese Gemeinde hier ist die Gemeinde von Gott. Und du darfst daran mitbauen. Auch wenn Gott dich dafür eigentlich gar nicht braucht. Es ist ganz ähnlich wie eine Situation, die ich manchmal mit meiner Tochter erlebe. Kann sein, da macht man was im Haushalt, zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen. Dann kommt meine Tochter, die jetzt 1,5 Jahre alt ist fast, und will helfen. Helfen in Anführungszeichen, weil sie bekommt die Sachen schon irgendwie raus aus der Spülmaschine. Aber ich weiß genau, dass ich dann weniger damit zu tun habe, das Geschirr auszuräumen, als sie davon abzuhalten, dass dieses Geschirr sich in 1000 Teilen auf dem Fußboden verteilt. Diese Hilfe meiner Tochter sorgt dafür, dass ich für alles doppelt so lang brauche und es 4-mal so umständlich ist. Ich könnte das alleine viel, viel schneller, viel einfacher. Und trotzdem lasse ich sie mithelfen. Weil es nicht der effizienteste Weg ist, aber es ist der Weg, der unsere Beziehung gut tut. Und diese Beziehung ist mir wichtig, weil ich sie liebe. Und deswegen will ich das gemeinsam mit ihr tun. Auch wenn es anders viel einfacher wäre. Und es ist auch das Anliegen von Gott. Er allein könnte alles viel schneller und viel besser machen. Er bräuchte nur einmal mit dem Finger schnipsen und hier würde die perfekte Gemeinde stehen. Aber das will er nicht. Er will Beziehung mit uns Menschen, er will Beziehung mit dir und deswegen gibt er dieses Privileg, das Anrecht, dass du an dieser Arbeit mitmachen darfst, die eigentlich seine ist. Er will Menschen erreichen und du darfst aber mitmachen, mithelfen. Aber bild dir nicht eine Sekunde ein, dass Gott dich dafür brauchen würde. Dass du unersetzlich wärst. Dass die Gemeinde dich braucht. Dass die Mitarbeit in der Gemeinde das Kreuz ist, wo du halt tragen musst, weil sonst alles den Bach runtergeht. Das soll es nicht sein. Es ist ein Anrecht, dass du dabei mitmachen darfst. Es soll dir eine Freude sein, eine Ehre. Es soll keine Last oder Mühe sein. Gott baut die Gemeinde und du darfst mitmachen. Und dass Gott Gemeinde baut, heißt nicht unbedingt, dass die einzelne örtliche Gemeinde eine Bestandsgarantie bis in alle Ewigkeit hat. Gemeinden können sterben, können eingehen. Aber bis dahin gehört diese Gemeinde hier Gott. Und er lässt dich an dem teilhaben, was er hier mit dieser Gemeinde tun will. Und dabei gibt es auch unterschiedliche Rollen. Wir lesen es in Vers 10. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Zum Beispiel sagt Paulus hier über sich, meine Rolle in der Gemeinde war die des Baumeisters. Es war in der damaligen Zeit derjenige, der so im Prinzip der Bauleiter, der hat allen anderen Handwerkern die Anweisung gegeben, hat alles im Überblick gehabt und war auch verantwortlich für den Bau und den Baufortschritt. Es ist eine wichtige und eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist wahrscheinlich die wichtigste in der Bauhierarchie überhaupt. Aber wenn man sich irgendein berühmtes historisches Gebäude anschaut, ist der Name, den man als allererstes in der Regel damit verbindet, ist es nicht der Name des Bauleiters, nicht der Name von irgendeinem Bauarbeiter oder so. Es ist der Name des Bauherrn, der dieses Gebäude hat bauen lassen. Das ist die wichtige Person. Und wer da mitgebaut hat, egal wie hoch oder niedrig der in der Hierarchie stand, das ist erstmal egal. Wenn das Gebäude steht, dann soll es da auch nicht mehr drum gehen. Und so soll auch Gemeinde sein. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben, Hierarchien, Strukturen und auch Platz für menschliche Eitelkeiten. Wer steht höher, wer steht niedriger? Aber das soll eigentlich alles unwichtig sein, weil es schlussendlich nur darum geht, für wen du baust. Und das ist eben Gott. Paulus weiß das. Weißt du das auch, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, mithilfst? Und die Rolle, die Paulus hat, die ist ihm von Gott geschenkt. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist. Das ist nicht sein Verdienst, dass er in dieser Position steht, dass er diesen Erfolg bei seiner Arbeit erleben durfte. Gott hat ihn in diese Rolle geführt und Gott hat Gelingen für diese Arbeit gegeben. Die Position, die du hast, die hast du dir nicht verdient. Was du an Erfolg oder Misserfolg in deiner Mitarbeit in der Gemeinde erlebst, das liegt nicht allein an dir. Das ist Gottes Bau. Es geht nicht ohne ihn. Gott beruft Menschen zu Aufgaben in seiner Gemeinde. Und wer welche Aufgabe bekommt, das ist seine Entscheidung. Ob dir das passt oder nicht. Weil es gibt zwei Arten von Situationen, die dadurch passieren können. Erste Situation, es kann sein, es gibt eine Position, eine Aufgabe, eine Rolle, ein Amt in der Gemeinde, die hättest du richtig gern. Und du glaubst, ich könnte es eigentlich auch total gut machen. Ich habe die Begabung dafür. Und jetzt bekommst du das einfach nicht. Und es macht dich vielleicht traurig, vielleicht macht es dich wütend, vielleicht frustriert es dich. Und du wirst wütend auf die Menschen in Verantwortung, die einfach nicht sehen können, wie gut du das doch machen könntest. Du wirst wütend über Türen, die dir ungerechtfertigt einfach verschlossen werden. Aber vielleicht liegt es nicht an den Menschen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Gott was anderes für dich vorhat, was anderes will. Es gibt eine Anekdote von Charles Spurgeon, dem bekannten englischen Prediger. Eines Sonntags ist nach einem Gottesdienst ein Mann zu ihm gekommen und hat gesagt, Mr. Spurgeon, Gott hat mir gezeigt, nächsten Sonntag soll ich hier vorne auf der Kanzel stehen und predigen. Hat Spurgeon den Mann angeschaut und gesagt, ich bin mir sicher, dass er es nicht gesagt hat, weil dann hätte er mir das Gleiche gesagt. So funktioniert es. Gott hat da was mitzureden. Und Gott sagt es dann nicht nur dir, wenn er dich irgendwo haben will, sondern sagt es auch anderen Menschen. Vielleicht ist das, was du dir so sehr wünschst, gar nicht das, was Gott für dich geplant hat. Es kann sein, dass du diese Aufgabe erstmal nicht bekommst, bis irgendwann der richtige Zeitpunkt da ist. Es kann aber auch sein, dass du sie nie bekommen wirst, weil du gar nicht so gut zu dieser Aufgabe passt, wie du vielleicht denkst. Weil du die Begabung, von denen du denkst, dass du sie hättest, vielleicht gar nicht hast. Oder vielleicht hast du sie, aber das ist nicht der Platz, wo Gott will, dass du sie einsetzt. Wenn Gott dich berufen will, dann wird er es tun. Und dann wird er es so tun, dass es nicht zu übersehen ist. Und wenn er es nicht tun will, dann wird er es nicht tun. Und das, was du dann auf keinen Fall tun darfst, ist, über solche Situationen bitter und zynisch zu werden. Der einzige Weg, damit umzugehen, ist zu versuchen, auf Gott zu vertrauen, auf das, was er tut und wie er und wen er beruft. Wenn Gott beruft, dann geschieht es in einer Gemeinde, im Kontext von einer Gemeinde in der Regel über Leitung. Die Leitung eines Kreises oder einer Gruppe, in den meisten Fällen innerhalb der Gemeinde, aber auch durch die Gemeindeleitung. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Heißt, es gibt viele Situationen, wo das, was du glaubst, was Gott dir sagt, vielleicht gegen das steht, was Gott anderen sagt. Und im Zweifelsfall, vertrau darauf, was Gott anderen aufs Herz gelegt hat, solange es im Einklang mit der Bibel geschieht. Was Gott einer Gemeinde leitet, einer Gruppe von Menschen, die nach seinem Willen fragen, sich von ihm gebrauchen lassen, von ihm in diese Position gesetzt wurden, aufs Herz gelegt hat oder eben nicht, das darfst du nicht einfach abtun, nur weil du einen anderen Eindruck hast. Klar, auch Gemeindeleitungen können falsche Entscheidungen treffen. Und das die Linie der Bibel, wo du sagen musst, okay, wenn ich glaube, da verstößt was dagegen, dann spricht es an. Aber in anderen Situationen, wo das nicht der Fall ist, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Das gilt auch für Situationen, wo die erhoffte Berufung vielleicht ausbleibt. Und es gilt auch für eine andere Situation, die eigentlich das genaue Gegenteil ist und wahrscheinlich viel häufiger vorkommt. Dass du nämlich eine Berufung oder eine Anfrage bekommst, dass dir eine Möglichkeit geboten wird und du eigentlich das Gefühl hast, das kann ich aber gar nicht. Ich bin dem gar nicht gewachsen. Und auch da wieder, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Eine Berufung, die durch Menschen geschieht, die Gott lieb haben und die im Hören auf Gott geschieht, die darfst du nicht einfach abtun, nur weil du vielleicht einen anderen Eindruck hast. Du musst es prüfen, aber auch wenn du dich der Aufgabe im ersten Moment vielleicht nicht gewachsen fühlst, darfst du wissen, wenn Gott dich beruft, dann wird er dich auch befähigen. Und wenn du Schritte im Vertrauen auf ihn gehst, dann wirst du erleben, dass er dich in diese neue Position auf seiner Baustelle besser führt, als du dir es vorher hättest vorstellen können. Gott will Menschen berufen in der Gemeinde. Ist es was, was ihr als Gemeinde lebt? Oder du in der Leitung von dem Kreis oder Gruppe lebst, den du leitest? Dass du neue Mitarbeiter nicht suchst, sondern auch berufst. Dass du dir von Gott zeigen lässt im Gebet, wen er sich denn wünscht als neue Mitarbeiter. Und dass du dann auf solche Menschen zugehst. Nicht vielleicht auf die, die dir als erstes in den Sinn kommen, sondern auf die, die dir gezeigt werden von Gott. Berufung ist was, das kann auch leicht missbraucht werden, wenn man das falsch angeht. Als Druckmittel, um andere zu was zu zwingen. Man muss vorsichtig damit sein, aber richtig durchgeführt unter Gottes Leitung ist Berufung was Gutes. Weil Gemeinde der Ort ist, wo Gott beruft. Und Gemeinde ist ein Gemeinschaftsprojekt. Lesen wir in Vers 10. Habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und jetzt ist sein Dienst in dieser Gemeinde vorbei. Er ist nicht mehr da. Und jemand anderes ist an der Reihe. Das ist ganz natürlich. Gemeindebau ist keine Lebensaufgabe, es ist eine Generationenaufgabe. Es geht über ein einzelnes Leben hinaus. Sollte es zumindest. Es ist wie bei diesen riesigen Kathedralen, die im Mittelalter gebaut wurden. Die wurden über Jahrhunderte gebaut. Von Generationen von Menschen. Zum Beispiel ein Beispiel, der Kölner Dom. Der wurde angefangen im Jahr 1248. Und wurde fertiggestellt, als Konrad Adenauer geboren ist. Also 1880. Das sind gigantische Dimensionen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da gab es Menschen, die haben in diesem Bauwerk mitgebaut, die haben weder den Beginn noch das Ende dieser Bauarbeiten je miterlebt. Die haben einfach im Vertrauen ihre Arbeit getan, vertraut, dass irgendwann alles fertig sein wird, dass es gut sein wird. Selbst wenn sie es nie mitbekommen werden. Es wird Generationenwechsel in Gemeinden geben, weil es das Ziel einer lebendigen Gemeinde ist, dass sie beständig und dass sie stabil ist. Und dass sie auch weiter besteht, nachdem die Gründergeneration sich vielleicht verabschiedet hat. In der Gemeindelehre sagt man, dass die dritte Generation einer Gemeinde die ist, an der es sich entscheidet, ob eine Gemeinde länger bestehen bleibt. Die erste Generation der Gemeinde, die gründet, die ist noch voller Energie und Leidenschaft. Die zweite Generation hat das alles noch mitbekommen von der ersten, trägt das alles irgendwie weiter, verwaltet es. Und dann kommt die dritte Generation in Verantwortung von Leitern. Und dann entscheidet sich, hat man es geschafft, diesen Mitarbeitern mitzugeben, was sie brauchen. Ihnen eine Vision und eine Leidenschaft zu geben, um diese Arbeit weiterzuführen und wiederum neue Menschen in Verantwortung zu stellen. Das ist ein Muster, das gilt für ganze Gemeinden. Es gilt genauso für die Kinderstunde, die Jugendgruppe, jeden anderen Kreis, jede andere Arbeit innerhalb von einer Gemeinde. Was beständig bleiben soll, das muss Wechsel überdauern. Und es ist dann leicht, eine Generation besonders hochzustellen und mit den anderen zu vergleichen. Das haben die Korinther damals auch gemacht. Die haben das damals so toll gestartet. Die haben die Arbeit dann so toll weitergeführt. Die haben es so wunderbar gemanagt. Aber das ist nicht klug. Jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen, die sie bewältigen muss. Und das zu vergleichen, ist schädlich, nicht nützlich. Vergleich ist nicht sinnvoll in vielen Fällen. Aber, das lesen wir auch in Vers 10, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Mitarbeit an Gottes Gemeinde ist gut, aber es ist auch eine Verantwortung, weil ich es auch falsch machen kann. Ich kann in die falsche Richtung bauen. Ich kann der Gemeinde mit meiner Mitarbeit mehr schaden als nützen. Und damit das nicht passiert, gibt Paulus in dem zweiten Abschnitt den Kurs und das Ziel für Gemeindearbeit vor. Gemeindearbeit ist auch begründen und bewähren. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Beim Bauen ist man auf das Fundament angewiesen. Und wenn das Fundament schon da liegt, dann muss man sich an die Vorgaben halten, die man dadurch hat. Wie groß das Bauwerk sein kann, welches Gewicht das Fundament tragen kann. Weil wenn du es nicht machst, dann hat es katastrophale Folgen. Zum Beispiel ein Beispiel aus der Welt der Korinther. Als Herodes der Große den Tempel in Jerusalem umbauen, renovieren, wieder aufbauen hat lassen, hat er sich nicht an das alte Fundament gehalten, sondern hat einfach Neues gebaut. Und dann dieses Bauwerk da irgendwie so draufgestellt und er ist einfach eingesunken, weil er dieses alte Fundament ignoriert hat. Gemeinde muss auf einem tragfähigen Fundament stehen und das ist Jesus Christus. Egal wie Gemeindearbeit auch aussieht, wenn Jesus Christus und seine Botschaft nicht im Zentrum steht, dann wird es zum Zusammenbruch führen. Auf kurze oder lange Sicht und spätestens dann, wenn es darum geht, das Wirken von der Gemeinde, von dieser Gemeinde aus der Sicht von Gott zu beurteilen. Und diese Botschaft ist, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und Gott selbst. Sein Tod am Kreuz hat die Verbindung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Durch ihn gibt es wieder eine Möglichkeit, in Beziehung mit Gott zu leben und jeder Mensch, der dieses Angebot annimmt, darf Veränderungen in seinem Leben erfahren, die über dieses Leben hinausgeht, die einfach alles verändert. Und diese gute Nachricht, die müssen so viele Menschen wie möglich erfahren und annehmen. Diese Botschaft muss der Kern von allem sein, was ihr als Gemeinde tut. Weil sonst kann man noch so viele Veranstaltungen und Aktionen anbieten, Gruppen und Kreise laufen lassen und neue Gemeindemitglieder gewinnen, dann ist es alles nicht gut genug. Dann ist es nicht das, was Gott wichtig ist. Das zeigt auch unser Text. Gemeindearbeit kann ins Leere laufen. Gemeindearbeit kann ihr Ziel verfehlen. Sie kann nutzlos sein. Und das können wir uns oft nicht vorstellen. Wir sind so gepolt, ganz egal, was wir als Gemeinde machen, Hauptsache, wir bleiben treu dabei. Dann ist es schon gut genug. Nee, ist es nicht. Hauptsache, es kommen genug Menschen zu unseren Veranstaltungen. Dann ist es schon gut genug. Ist es nicht. Gemeindearbeit muss Christus im Zentrum haben, sonst ist sie unnütz. Nicht gut genug. Egal, was passiert. Und irgendwann wird sich das dann auch zeigen. Vielleicht schon auf dieser Erde, in Wochen, Monaten, Jahren. Aber spätestens dann, wenn Jesus eines Tages zurückkehrt auf diese Erde und richten wird über das, was jeder einzelne Mensch getan hat und auch über das, was Gemeinden getan haben. Wie Paulus hier schreibt. Von dem Grund, auf den gebaut wird, mit verschiedenen Materialien, das wird dann offenbart werden. Das ist eine Stelle, die wird oft so verstanden, hier wird das Leben von Menschen gerichtet. Es wird dann verbrennen oder bestehen, aber es geht um Gemeinden, die beurteilt werden. Hält diese Gemeinde, dieses Gebäude, das hier gebaut wurde, hält es dem Stand? Sie werden durch das Feuer geprüft oder in diesem Bild vom Feuer geprüft, dann wird sich zeigen, wie gut sie wirklich sind, ob sie Gottes Maßstäben entsprechen, ob sie gut gebaut sind. Diese verschiedenen Baumaterialien, die hier genannt werden und was jetzt wie feuerfest ist, ist gar nicht so wichtig. Die Aussage ist einfach nur, ihr baut und egal wie toll das auch aussieht, es wird sich eines Tages wirklich beweisen müssen. Und dann lässt sich das nicht mehr übertünchen. Hier haben wir das Bild von einem Feuer, wo in den antiken Städten des Mittelmeerraums schnell ausbrechen konnte und sich dann sehr schnell gezeigt hat, wie die Gebäude gebaut waren. Ein Bild, das uns vielleicht vertrauter ist, was auch gut dazu passt, ist das Bild von einem Erdbeben. Das rüttelt alles durch und dann siehst du aber wirklich, welche Gebäude gut gebaut sind oder wo alles zusammenfällt. Ist egal, wie schön es vorher aussah, es muss stabil sein. Und dann Vers 14 und 15. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Was sich bewährt, das wird belohnt. Und es kann in dem Kontext vielleicht auch einfach das gut gemacht sein. Von Gott oder von Jesus gut gemacht, woran du mitgebaut hast. Und wenn es nicht gut gebaut ist, dann hat es keine direkte Auswirkung auf deine persönliche Rettung in diesem Gericht. Aber wenn dir vor Augen geführt wird, die absolute Erkenntnis, dass mit dem, was du getan hast, mit deinen Predigten, deinen Kinderstunden, deinen Gemeindeveranstaltungen, dass du damit das Ziel verfehlt hast, dass du dein Leben verschwendet hast, das muss wirklich hart sein, wie durchs Feuer hindurch. Und Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth und auch euch, auch uns, damit wir genau von diesem Gefühl verschont bleiben. Die Frage ist, wo stehst du? Hältst du deine Gruppe, deinen Kreis, deine Veranstaltung, wo du mitarbeitest, mit dem Wunsch, Jesus ins Zentrum zu stellen? Oder geht es dir um eine gute Zeit für die Teilnehmer, einen Wissenszuwachs, eine nette Gemeinschaft? Das sind alles nette Dinge, aber wenn da nicht mehr da ist, dann ist es Verschwendung, dann ist es unnütz. Wo steht ihr als Gemeinde? Wo gibt es bei euch Veranstaltungen, Gruppen, Kreise, die nicht dem Ziel dienen, dass Menschen Jesus groß gemacht wird, dass sie ihn besser kennenlernen oder dass sie ihn neu kennenlernen? Weil alles, was nicht diesem Zweck dient, das ist das, wo man sich die Kapazitäten einfach sparen kann. Das ist nicht das, was das Ziel von Gemeinde ist. Es muss zu dem Auftrag passen, den ihr als Gemeinde habt. Denn jeder hat ja Teil von der weltweiten Gemeinde von Jesus ist. Der Auftrag von Gott an euch heute hier ist es, Gemeinde zu bauen. Zusammen, jeder in völlig unterschiedlichen Rollen, aber alles zur Ehre Gottes. Sein Auftrag ist es, diese Gemeinde zu bauen auf der frohen Botschaft von Jesus Christus. Wer er ist und was er für das Leben eines jeden einzelnen Menschen getan hat und was er tun will. Und sein Auftrag ist es, Gemeinde zu bauen, die sich auch nach Gottes Maßstäben bewähren kann. Nicht nur nach denen von Menschen. Es ist kein leichter Auftrag, aber es ist der einzige, dem es sich zu folgen lohnt. Amen. Ich bete noch. Vater, du willst Gemeinde bauen und wir wollen das auch. Und wir wollen, dass du in unseren Herzen neu diesen Wunsch entfachst, sie so zu bauen, wie du es dir wünschst, auf dem Fundament, das du mit deinem Sohn gelegt hast, auf seiner Botschaft. Dass wir einen klaren Blick dafür bekommen, was diesem Ziel dient und was nicht. Und dass wir die Schritte gehen können, die nötig sind, um eine Gemeinde zu bauen, die auch am Tag, wenn du darüber urteilen wirst, bestehen kann und sich bewähren wird. Amen. Thank you.